SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Klaus Mellin aus Kronberg im Taunus. Vor 50 Jahren wurde die Flugbootverbindung zwischen Sydney und Lord Howe Island eingestellt. Das war ein bedeutendes Kapitel in der australischen Fluggeschichte. Das gibt's dann seitdem nicht mehr. Und einer, der auf einem der letzten Flüge dabei war, ist Klaus Mellin. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Naja, ich lebte in Sydney von Januar 1970, bis ich dann schließlich das Land wieder verlassen habe im April 1973. Und in der Zeit wohnte ich mit zwei Engländern zusammen in der New South Head Road in Double Bay. Und das war ja in der Nähe des Sydney Harbour, also wir hatten nicht weit zur Küste zu kommen und über den Hafen zu blicken. Und da sind mir natürlich die Flugboote immer aufgefallen, die ein paar Mal am Tag kamen, landeten und auch wieder starteten. Die Flotte von ANZ Airlines hatte damals zwei Flugboote. Das waren Sandringhams, ursprünglich hießen sie, glaube ich, Sunderland und waren im Krieg, im Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Und ihre ursprüngliche Aufgabe war, deutsche U-Boote zu jagen.
Das waren und ja große viermotorige Kavenzmänner, die da rumflogen.
Das waren richtig gute viermotorige mit dem kernigen Sound der damaligen Motoren. Das war schon beeindruckend. Und ich weiß nicht wie viele Passagiere da drin waren, aber ich denke, es waren so zwischen 40 und 50. Es war auch etwa zweistockig, also etwas versetzt. Und also das hat mich schon gereizt, mit so einem Flugzeug mal zu fliegen. Und das habe ich dann über Freunde, bin mit einem Freund da rübergeflogen das erste Mal. Und das war schon ein Erlebnis. Und dann, was natürlich mich auch beeindruckt hat, war die Insel selbst. Lord Howe Island ist auch ein Erlebnis. Denn das war die einzige Möglichkeit, dorthin zu kommen mit diesen Flugbooten. Und die Insel selbst, gehört ja zu New South Wales, hat ungefähr 200 Einwohner. Und es war auch damals schon so, dass nur Einheimische, die also schon lange da waren, das Recht hatten, auch in einer bestimmten Form Land zu besitzen und auch Geschäfte zu betreiben. Die wollten also nicht internationale Hotelketten da reingehen lassen und kein Haus durfte höher als eine Palme sein. Und von daher war die Insel selbst auch ein Erlebnis, sodass es also diese faszinierenden Flüge dorthin waren, das Landen in der Lagune, butterweich beziehungsweise wasserweich, das waren schon Erlebnisse. Und dann gab es ja da keinen Flughafen, sondern das Boot ankerte dann in der Nähe der Jetty, also so ein Landungssteg. Und da wurde man mit Booten von den Einheimischen, mit so großen Ruderbooten abgeholt oder Motorbooten und musste dann an der Jetty dann aussteigen. Und ja, also ich war da als junger Deutscher damals sehr beeindruckt von dieser Geschichte und bin auch ein paar Mal dort gewesen. Das letzte Mal dann im Februar 1973, also etwas über ein Jahr, bevor dieser Dienst dann eingestellt wurde. Und ich weiß noch, dass die australische Luftwaffe oder die Armee dann quer über die Insel eine Landebahn gebaut haben. Und ich kann mich noch erinnern, ich war in einem meiner letzten Tage dort im Februar, bin ich mit dem damaligen Pfarrer einer der Gemeinden in Sydney auf den Mount Lichberg geklettert oder zumindest so weit hochgewandert, wie man ohne Seil wandern konnte und hatte dann noch einen letzten Blick über die Insel, bevor der Landingstrip da quer rüber gebaut wurde.
In diesen Flugbooten, wie sitzt man denn da? An Tischen oder wie neben dem D-Zug oder wie heute im Flugzeug?
Das war im Prinzip so eine Mischung aus beidem. Also es gab ein paar Sitze, wo man sich gegenüber saß und sonst halt auch wie ein normaler Flugzeugsitz, sehr bequem, relativ große Fenster, also man hatte eine gute Sicht. Die Flügel waren oben, also waren Topdecker und dann waren ja auf beiden Seiten unter den Flügeln auch so Schwimmer, sodass das Flugzeug halt seine Balance halten konnte, auch bei schwierigen Wasserverhältnissen.
Der Flug dauert ja wohl 3 Stunden. Haben Sie dann da auch Essen und Trinken bekommen?
Ja, also man kommt Kaffee, also an die Einzelheiten der Menüs kann ich mich nicht erinnern, aber es war ein ganz normaler In-Flight-Service, war ein Stewardess da oder ein Steward oder zwei sogar. Und der Service war schon gut. Ich meine, es war ja gehobenes Reisen sozusagen, denn die Flüge damals waren auch schon recht teuer. Man konnte, glaube ich, für etwas weniger Geld nach Singapur fliegen mit den Jets. Und das war ja schließlich auch der Grund, warum 1974 dann das Ende dieses Service kam, denn die Flugzeuge wurden immer älter, es war immer schwieriger, Ersatzteile zu bekommen. Und ja, irgendwann ging halt diese Schere zwischen Kosten und Verschleiß dann nicht mehr auf, ne?
Sie haben vollkommen recht, denn 1974 gab es natürlich schon Jets, die, also da war das Jet-Zeitalter und das Flugboot-Zeitalter parallel nebeneinander.
Richtig. Richtig. Aber es war schon das Ende des Flugboot-Zeitalters. Also ich habe mittlerweile ja auch ein bisschen darüber gelesen. Es gab ja früher in Amerika die Catalina-Flugboote, die auch im Krieg sehr viel eingesetzt waren. Dann gab es die großen amerikanischen Flugboote, die Pan Am und so weiter noch hatten, die mit denen auch Langstrecke geflogen sind, bevor es dann überall dann auch entsprechende Flughäfen gab. Also wenn man in Zeiten der 30er, 40er Jahre längere Strecken über den Ozean fliegen muss, dann geschah das damals schon auch mit Flugbooten, auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du von der Dornier Do X gehört hast. Das war das damals größte Flugzeug der Welt vor dem Zweiten Weltkrieg, das es aber kommerziell nie geschafft hat.
Ich habe nur Abbildungen davon gesehen. Ist sie richtig mal geflogen?
Ja. Ja, ich bin ein paar Mal mit den Sunderlands halt oder Sandringhams geflogen und habe damals auch kräftig gefilmt. Also ich habe ja meine damalige Braunizo S800 Super 8 Kamera und habe mir schöne Erinnerungen geschaffen von diesen Flügen und auch von den Aufenthalten auf Lothar Island.
Ich werde versuchen, den Link, den haben Sie ja auf YouTube, den Link zu Ihrem Video auch in den Artikel aufzunehmen. Da haben Sie sehr schöne Aufnahmen gemacht, muss ich sagen. Und auch schon der Besitz einer Super 8 Filmkamera ist ja in den 70er Jahren auch nicht so ganz alltäglich gewesen.
Naja, da war ich natürlich vorbelastet, weil ich ja als Verkäufer von Fotogeräten in Australien war. Ich kam ja durch Zeiss Icon nach Sydney und die Vertretung für Zeiss Icon hatte gleichzeitig die Vertretung für Braun Fotogeräte, das heißt Braun Blitzgeräte und Nizo Filmkameras. Von daher hatte ich da einen kleinen Vorteil und wir hatten damals auch mit einem Bekannten in Sydney zusammen ein Unterwassergehäuse für diese Nizo entwickelt. Deshalb konnte ich auch ein paar amateurhafte Unterwasseraufnahmen damals machen. Also ich fand das irgendwie faszinierend.
Ich muss gestehen, ich beneide Sie sehr um diese Erfahrung mit dem Flugboot. Das hätte ich auch gern gemacht. Ich hatte mir auch immer schon mal gewünscht, in einer Super Constellation zu fliegen, auch mit vier Motoren. Das habe ich leider in meinem Leben auch verpasst. Also mehr als eine DC-3, dazu habe ich es nicht geschafft.
Ja, also ich bin ja 1965 nach Südafrika zu meinem ersten Auslandsaufenthalt aufgebrochen. Und damals, werden Sie kaum glauben, war der Zubringerflug von Stuttgart nach Frankfurt war in einer Super Constellation. Von daher hatte ich das Vergnügen, in so einer Super Constellation mal für knapp eine Stunde oder wie lange das damals von Stuttgart nach Frankfurt gedauert hat, zu fliegen, bevor es dann weiter mit einer Boeing 720, glaube ich, war das damals, nach Johannesburg ging mit einer Zwischenlandung in Nigeria, in Lagos zu landen, aber dann gab es da einen großen Gewittersturm und wir landeten stattdessen unerwartet in Accra. Und dann ging es weiter nach Johannesburg.
Herr Mellin, ich bedanke mich vielmals. Das waren schöne Erinnerungen an ein wichtiges Kapitel der australischen Fluggeschichte, von dem es ja heute außer im Museum nichts mehr zu sehen gibt.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.